Worauf warten Sie in dieser Adventszeit? Advent heißt ja Ankunft, Adventus. Und eine Ankunft, die wird in der Regel erwartet. Sei es an der Bushaltestelle, am Flughafen oder auf dem Bahnhof. Warten kann schön sein, wenn man fast platzt vor Vorfreude. Warten kann schön sein. Warten kann schwer sein. Wie wird es ihm gehen? Werden wir uns noch verstehen wie damals? Warten kann lange dauern. Besonders wenn der Erwartete mit der Bahn reist. Warten kann vergeblich bleiben. Wenn man an der falschen Stelle wartet oder auf die falsche Person. Worauf warten Sie in der Adventszeit? Die Bibeltexte zu diesem Anlass zum Advent, die konzentrieren unsere Erwartungshaltung auf eine bestimmte Person. So haben wir es im Wochenspruch gehört, den Sie auch auf Ihrem Gottesdienstzettel ganz oben aufgedruckt finden. Siehe, dein König kommt zu dir. Darauf warten wir. Als Maria von Gottes Plan mit der Jungfrauengeburt erfährt, als sie erfährt, dass sie den Sohn des Höchsten gebären soll, da bekommt Maria die gleiche Information in Lukas 1, Vers 32 bis 33, da sagt ihr Gottes Bote, er wird Sohn des Höchsten genannt werden und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird König sein über das Haus Jakob, das meint auch über das Haus Israel in Ewigkeit. Und genau diese königliche, diese royale Erwartung, wenn Sie so wollen, die spiegelt sich auch in unseren Adventsliedern. Wir haben schon gesungen, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Das werden wir auch heute wieder singen nach der Predigt, da können Sie sich schon drauf freuen. Und wir sind eingestiegen in diesen Gottesdienst mit dem Lied Tochter Zion, freue dich, dein König kommt zu dir. Und so heißt es auch in Macht hoch die Tür, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich. O wohl dem Land, o wohl der Stadt, so diesen König bei sich hat. Und in Vers 4 dann von Macht hoch die Tür, so kommt der König auch zu euch. Ja, Heil und Leben mit zugleich. Und dann gleich das nächste Lied im alten evangelischen Kirchengesangbuch. Nun jauchzet all ihr Frommen. Da heißt in der vierten Strophe, ihr Mächtigen auf Erden, nehmt diesen König an. Es geht immer wieder um diesen König, eine royale Erwartung. Und dieser König ist nicht irgendein König, sondern er wird in der Bibel noch genauer identifiziert. Die Bibel legt sich noch genauer fest. Er muss aus der Davids-Dynastie stammen. Er muss ein Nachfahre des Königs Davids sein. Das ist ganz entscheidend. Und das ist überhaupt das allererste, was wir über Jesus im Neuen Testament erfahren. Ich muss zugeben, das war mir bisher auch noch nicht bewusst, das ist mir erst bei dieser Predigtvorbereitung aufgegangen. Der erste Vers im ersten Kapitel des ersten Buches des Neuen Testaments, also Matthäus 1, Vers 1, lautet, dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids. Ist auffällig. Warum ist das so wichtig? In unserer Schriftlesung, die Bruder Nordzig uns vorgelesen hat, haben wir das ja auch immer wieder gehört. Hosianna, dem Sohn Davids. Der Sohn Davids. Und das ist ja übrigens auch der Grund dafür, dass die Weihnachtsgeschichte in Bethlehem stattfindet. Warum in Bethlehem? Sie haben das noch im Ohr aus der Weihnachtsgeschichte, die wir jedes Jahr wieder hören. Da heißt es in Lukas 2, Vers 4, da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da Bethlehem heißt, weil er aus der Davids-Dynastie stammte. Das ist erstmal der Befund. Sowohl Josef, der Adoptivvater von Jesus, als auch Maria, seine leibliche Mutter, stammen beide aus der Dynastie des Königs David, wenn auch aus zwei unterschiedlichen Linien. Das können wir sehen in den Stammbäumen in Matthäus 1 und in Lukas 3, die wir am letzten Donnerstag in der Bibelstunde miteinander genauer studiert haben. Und noch weiter, nicht nur im ersten Vers des ersten Kapitels des Neuen Testaments, Matthäus 1, Vers 1, sondern auch im allerletzten Kapitel des Neuen Testaments, Offenbarung 22, im sechstletzten Vers ganz genau, Offenbarung 22, Vers 16, da begegnet das wieder, diesmal im Munde Jesu selbst. Da sagt Jesus noch morgen 22, 16, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Und wir fragen, warum ist es so wichtig, dass Jesus als König kommt, dass er ausgerechnet als davidischer König kommt, als Spross der Davidsdynastie? Was hat das mit unserem Advent zu tun? Und warum wird das im Neuen Testament so auffällig betont? Diesem Geheimnis wollen wir heute Morgen auf die Spur kommen. Und um es zu verstehen, müssen wir noch mal 1000 Jahre weiter zurückgehen zum ersten König David. Der regierte von 1011 bis 971 etwa. Und viele von Ihnen erinnern sich, in den letzten beiden Jahren haben wir hier eine Predigtreihe über die Könige Israels durchgeführt, über die ganzen Nachfolger von David. Dabei hatten wir David ausgespart, weil das einfach ein so großes Stück ist, über das man eigentlich nochmal eine eigene Predigtreihe machen müsste. Und diese Adventszeit bietet nun immerhin die Möglichkeit, einige Hinweise zu David nachzuliefern. Denn er ist der König, auf den Jesus sich am meisten berufen hat. Er ist der König, als dessen Nachkomme Jesus sich selbst verstanden hat. Und zwischen David und Jesus gibt es eine ganz spezielle Verbindung, trotz des 1000-jährigen Zeitabstandes. Und deshalb lautet das Oberthema dieser Predigt heute Morgen: Der Faden, der niemals reißt. Der Faden, der niemals reißt. Von David bis zu Jesus. Genauso wie wir David erst richtig verstehen, wenn wir Jesus kennen, werden wir Jesus noch besser kennenlernen, wenn wir unseren Blick auf David werfen heute Morgen. Dazu möchte ich Sie herzlich einladen. Kommen wir darum gleich zu der Schlüsselszene in Davids Biografie. Es ist wahrscheinlich die wichtigste Situation in seinem Leben. Und sie wird dokumentiert in 2. Samuel 7 in den Versen 1 bis 16. Das ist genau der Text, den Sie vor sich haben auf Ihrem Gottesdienstzettel. Ich hoffe, Sie sind alle damit versorgt. Ein Ausleger hat geschrieben, man könnte ertrinken in der Tinte, die über dieses Kapitel verschrieben worden ist. Man könnte ertrinken in der Tinte, die über dieses Kapitel verschrieben worden ist. So sehr haben sich die Ausleger immer wieder darauf gestützt und darauf bezogen. Wir müssen wissen, zu dem Zeitpunkt, als das passiert, steht David schon im letzten Quartal seines Königtums, vielleicht so um 980 vor Christus. Man kann das nur annähernd datieren. Zu diesem Zeitpunkt sind viele der spannendsten Kapitel seines Lebens schon Geschichte. Der Konflikt mit Saul, die Freundschaft mit Jonathan, der Kampf gegen Goliath. Jetzt ist er unangefochten König über Juda und Israel. Er ist auf dem Zenit, auf dem Gipfel seiner Macht und seines Einflusses. Die feindlichen Philister hat er wirksam in die Schranken gewiesen. Dieses ganze Leben Davids, ich empfehle Ihnen das sehr zur Lektüre in dieser Adventszeit, wird beschrieben ab 1. Samuel Kapitel 16 und zieht sich dann durch den Rest des 1. Samuel-Buches und weit ins 2. Samuel-Buch hinein. Da können Sie das alles nachlesen. Es ist schon viel passiert bis hierher. Viel an Leid und Schmerz, aber auch an Freude und Erfolg durfte David erleben. Aber was jetzt kommt, das übertrifft alle Erfolge, die David bisher schon von Gott beschenkt bekommen hat. Das übertrifft allen Segen, den er bis dahin schon erfahren hat. 2. Samuel 7. Und wir wollen jetzt zunächst die Verse 1 bis 5 lesen. Und Sie haben diesen Text vor sich auf Ihrem Zettel. Das ist eines der wichtigsten Dokumente der Geschichte Israels. Und es geschah, als der König, also David, in seinem Haus wohnte und der Herr ihm Ruhe gegeben hatte vor allen seinen Feinden ringsumher. Da sprach der König zu dem Propheten Nathan, siehe doch, ich wohne in einem Haus aus Zedernholz, aber die Lade Gottes wohnt unter Teppichen. Und Nathan sprach zum König, geh hin. Nathan war ein Prophet Gottes. Geh hin und tu alles, was dir am Herzen liegt, denn der Herr ist mit dir. Aber es geschah in derselben Nacht, da ging das Wort des Herrn an Nathan so, geh hin und rede zu meinem Knecht, zu David, so spricht der Herr, sollst du mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne? Also Vers 1 macht deutlich, die militärische Situation in Israel ist stabil. Die ganze Lage hat sich beruhigt. Israel ist etabliert im eigenen Land. Und Sie sehen, David hat sich ein sensibles Gewissen bewahrt. Er sagt, ich wohne hier so wohl situiert und etabliert. Und was ist mit der Lade Gottes? Ist das richtig? Ist das angemessen? Die Bundeslade, die war noch unter Mose gebaut worden, also viele Jahrhunderte davor. Ein großer Kasten war das. Gott hatte das so angeordnet. Und Mose hatte das nach Gottes Anweisung gebaut. Wofür brauchten sie diese Lade? Das war kein magischer Gegenstand, sondern das war ein Symbol. Vielleicht vergleichbar mit unserem Kreuz. Die Lade war ein Symbol, ein Zeichen oder auch wie das Abendmahl etwa. Die Lade symbolisierte die Gegenwart Gottes unter seinem Volk. Das war ihre Bedeutung. Und Gott hatte das seinem Volk gewissermaßen als sichtbare, als pädagogische Hilfe mitgegeben. Und jetzt wohnte diese Lade, wie David hier sagt, unter Teppichen. Man kann auch übersetzen unter Zelttüchern. Das war während der Wüstenwanderung gewesen. Da hatte Gott ihnen die Anordnung gegeben, sie sollten eine Art Gottesdienstzelt bauen. Und immer wenn sie Pause machen und Rast machen, dann sollen sie dieses Zelt aufbauen und die Lade in dieses Zelt stellen. Und in diesem Zelt fanden dann die gottesdienstlichen Veranstaltungen Israels statt. So war das von Gott vorgesehen. Und dann waren sie sesshaft geworden im eigenen Land und hatten diese Ordnung aber beibehalten. Das heißt, sie hatten dieses Zelt behalten, sie hatten noch kein festes Haus gebaut und sie hatten diese Lade jeweils in diesem Zelt untergebracht. Das war ganz selbstverständlich geworden. Und David? Jetzt, wo alles etabliert ist, wo alles sehr schön geordnet ist, David stellt sich diese naheliegende Frage. Und das zeigt, dass das Gewissen des Königs sensibel geworden ist. Er fragt in Vers 2, siehe doch, ich wohne in einem Haus aus Zedernholz. Also ich habe allen Luxus und die allerbeste Ausstattung, die man sich denken kann. Aber die Lade Gottes wohnt unter Teppichen. Das ist eine naheliegende Frage. David ist nicht selbstgefällig geworden, das sehen wir hier daran. Er fragt sich, ist diese Unterbringung für die Bundeslade noch angemessen? Entspricht das der Ehre Gottes? Ist das richtig, dass wir das so machen? Und es ist gut, dass wir uns immer wieder mal fragen, ist es richtig, dass wir so machen? Er will Gott die Ehre erweisen. Und damit vermeidet David den Fehler vieler Gläubiger heute. Wir sind oft so sehr mit unserem eigenen Haus beschäftigt. Aus Zedernholz. Wir sind oft so sehr mit unserer eigenen Karriere beschäftigt, mit unseren eigenen Hobbys, mit unseren eigenen Reisen, mit unserem eigenen Wohlstand, mit unserem ganzen Alltagsleben. Wir sind so beschäftigt damit, dass darüber das Haus Gottes, das Reich Gottes schnell in den Hintergrund gedrängt wird und immer mehr an Bedeutung verliert, auch an Bedeutung verliert in unseren Gedanken. Wir wohnen in einem Haus aus Zedernholz. Was schert uns die Lade Gottes? Und ich habe gemerkt, dass Gott mir mit diesem Vers eine sehr persönliche Frage gestellt hat. Und vielleicht stellt er Ihnen diese Frage auch. Wie viel Energie, wie viel Gedanken, wie viel Engagement steckst du in dein eigenes Haus, in deine eigenen Pläne, in deine eigenen Projekte? Und wie viel in Gottes Haus? Wie viel Kraft steckst du in dein Haus und wie viel in meins? Das fragt uns Gott in diesen Versen 2-5. Und Gott würdigt diese Treue. Er lässt ihm das durch Nathan ausrichten. Der Herr ist mit dir. Es ist gut, dass du so fragst. Du bist auf einem guten Wege. Aber Gott macht dem David durch Nathan auch deutlich, dass das jetzt nicht dran ist. Es ist jetzt noch nicht dran, das Haus Gottes zu bauen. Das soll dann mal später Davids Sohn Salomo übernehmen. Das wird dessen Aufgabe sein. Und dann nimmt Gott aber diese Situation zum Anlass, um dem König den Blick zu öffnen, weit in die Zukunft hinein. Und das Erste, was Gott uns hier über sich zeigt, das ist spannend. Denn Gott selbst gebraucht dieses Gespräch mit David. Gott gebraucht dieses Gespräch mit David, um uns etwas ganz Entscheidendes über sein Wesen zu sagen. Deswegen ist es auch ein Text für uns, es ist nicht nur ein Text für David. Gott gebraucht dieses Gespräch mit David, um uns etwas über sein eigenes Wesen zu offenbaren, zu enthüllen. Und das Erste, was Gott uns hier über sich selbst zeigt, ist seine Nähe. Also wenn Sie mitschreiben wollen, erstens Gottes Nähe. Gott erklärt nämlich jetzt, warum ihm diese Bundeslade gereicht hat, warum er keinen Tempel brauchte. Und das lesen wir ab Vers 6. Da sagt Gott, denn ich habe in keinem Haus gewohnt, von dem Tag an, als ich die Kinder Israels aus Ägypten heraufführte, bis zu diesem Tag, sondern ich bin stets in einem Zelt und in einer Wohnung umhergezogen, wo ich auch immer umherzog mit allen Kindern Israels. Habe ich da jemals ein Wort geredet zu einem der Stammeshäupter Israels, den ich gebot, mein Volk Israel zu weiden und gesagt, warum baut ihr mir kein Haus aus Zedernholz? Nein. So spricht nun zu meinem Knecht David, so spricht der Herr der Heerscharen. Ich habe dich von der Weide hinter den Schafen weggenommen, damit du Fürst würdest über mein Volk, über Israel. Und ich bin mit dir überall gewesen, wohin du gegangen bist. Und ich habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet und dir einen großen Namen gemacht, gleich dem Namen der Gewaltigen auf Erden, Gottes Nähe. In den Versen hier begründet Gott, warum ihm die Beweglichkeit der Bundeslade, warum ihm das so wichtig war. Dieses Symbol, ja? Gott sagt, seit dem Auszug aus Ägypten wart ihr ein wanderndes Volk. Seit dem Auszug aus Ägypten seid ihr Schritt für Schritt, Station für Station immer wieder unterwegs gewesen. Und ich, sagt Gott, ich bin immer mitgewandert. Ich war immer da. Ich bin immer an eurer Seite gewesen. Ich habe nicht eher geruht, bis ich euch einen sicheren Ort verschafft habe. Davon wird er in Vers 10 noch sprechen. Ich habe euch an einen Ort gebracht. Ich bin immer da gewesen. Ich bin immer mitgegangen. Ich war immer für euch greifbar. Und ihr Lieben, diese Nähe, die Gott seinem Volk schenkt, die hat er auch dem David persönlich geschenkt. Die hat er dem David persönlich wie einen Schutzmantel umgelegt. Und das sagt er ihm hier auch in Vers 9. Und ich bin überall mit dir gewesen, wohin du gegangen bist. Was für eine Aussage, Gottes Nähe wie ein Schutzmantel. Und so wird es Jesus dann auch seinen Jüngern sagen und seiner Gemeinde versprechen. In Matthäus 28, Vers 20, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Gottes Nähe, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das sagt Jesus seinen Leuten. Welche Nähe schenkt uns Gott? Und schauen Sie, mit jedem Menschen, der Gottes Kind wird, beginnt Gott eine ähnliche Geschichte wie mit David. Ich finde das sehr, sehr persönlich, wie Gott das hier in Vers 8 sagt. Ich habe dich von der Weide hinter den Schafen weggenommen. Und das ist eigentlich die Geschichte Gottes mit jedem Menschen, der zu ihm gehört. Gott hat auch uns so zu sich rangeholt. Gott hat auch uns aus unserem Alltag rausgeholt. Gott hat auch uns irgendwann von der Weide hinter den Schafen weggenommen. Er hat zugegriffen in unserem Leben und hat mit uns angefangen, seinen Plan zu verwirklichen. Und dann ist er immer nah an uns dran geblieben. Er hat uns zu sich rangeholt. Und jetzt müssen wir auf diese Nähe nie mehr verzichten. Jetzt kümmert er sich täglich um uns. Ich bin bei euch, alle Tage, bis an der Weltende. Wir spüren diese Nähe Gottes nicht immer, aber sie ist Realität. Unsichtbar, aber trotzdem da. Sie ist immer da. Er wird sie uns nie entziehen, das hat er versprochen. Unsichtbar, aber trotzdem da. Und 2. Samuel 7 liest sich wie eine Vorwegnahme von Philipper 2. Wo Paulus über Jesus sagt, obwohl er alle göttliche Macht hat, hat er das alles zwischenzeitlich drangegeben, um zu uns zu kommen, um uns gleich zu werden, um uns ganz, ganz nahe zu sein, um nahe heranzugehen an unser Leben. Er hat es getan. Und das sehen wir schon hier. Gottes Nähe. Also das ist das Erste, was Gott uns hier über sein Wesen offenbart, seine Nähe. Und dann weiter, ab Vers 9. Wir lesen nochmal ab Vers 9 und schauen Sie sich diese Verse auch in dieser Woche immer wieder an und machen Sie sich da Ihre Anstreichungen. Gott redet hier sehr, sehr direkt zu uns. Er sagt weiter, und ich bin überall mit dir gewesen, wohin du gegangen bist, und ich habe alle deine Feinde vor dir her ausgerottet und dir einen großen Namen gemacht, gleich den Namen der Gewaltigen auf Erden, und ich werde für mein Volk Israel einen Ort bereiten und werde es einpflanzen, dass es dort bleiben und nicht mehr beunruhigt werden soll, und die Söhne der Bosheit sollen es nicht mehr bedrängen wie zuvor. Seit der Zeit der Richter als ich Richter über mein Volk eingesetzt habe. Und ich habe dir vor allen deinen Feinden Ruhe verschafft. Ich habe dir vor allen deinen Feinden Ruhe verschafft. So verkündigt dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Das ist der zweite Wesenszug, den Gott uns hier von sich offenbart, und das ist Gottes Großzügigkeit. Schauen Sie hin, Gott zeigt Ihnen seine Großzügigkeit in diesen Versen. Wie reich hatte Gott den David in der Vergangenheit beschenkt? Er hat ihn zu sich geholt, Vers 8b. Er hat ihn überall begleitet, Vers 9. Er hat ihn vor seinen Feinden bewahrt, Vers 9. Er hat ihm Einfluss und Ansehen gegeben und einen großen Namen gemacht, Vers 9. Das alles verdankt David Gott. Und diese Großzügigkeit, die gilt nicht nur dem David, sondern sie gilt auch dem Volk, von dem in Vers 10 die Rede ist. Ich werde für mein Volk Israel einen Ort bereiten, damit ist das Land gemeint. Und ich werde es einpflanzen, dass es dort bleiben kann und nicht mehr beunruhigt werden soll. Denken Sie an die aktuellen Kämpfe um Israel. Und die Söhne der Bosheit sollen es nicht mehr bedrängen. Das wird Gott noch endgültig erfüllen. Gott ist großzügig. Und er sorgt sich um seine Leute. Er will ihnen Sicherheit schenken. Er will ihnen Geborgenheit schenken, sagt Gott hier. Er will ihnen Schutz schenken. Schutz schenken vor allem Bösen und allen Feinden. Und so hat es Gott dann später durch den Propheten Jeremia einmal gesagt. In diesem wunderbaren Vers, Jeremia 29, Vers 11. Jeremia 29, Vers 11, da sagt Gott seinem Volk: Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Denn ich weiß, was ich für Gedanken über euch habe, sagt Gott, Jeremia 29, 11, dass ich dir gebe Zukunft und Hoffnung. Nimm das doch so an. Gott will es dir doch auch für dich zeigen. Und dann kommt der Höhepunkt von Gottes Großzügigkeit für David. Und dann kommt dieses Ende von Vers 11, 2. Samuel 7, Vers 11. Da sagt Gott: So verkündigt dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Das ist interessant. So verkündigt dir der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Und im Zusammenhang mit Vers 5, da sehen wir, dass Gott hier das Dir betont. In Vers 5 hat er gesagt: Solltest du mir ein Haus bauen? Und jetzt sagt er in Vers 11, nein, ich will dir ein Haus bauen. Ich bin großzügig. Es ist nicht dran, dass du mir ein Haus baust, sondern ich will dir ein Haus bauen, David. Das ist Gottes Großzügigkeit. Und für diese überschäumende Großzügigkeit Gottes gibt es nur einen einzigen theologischen Begriff, und der steht in Vers 15, und der heißt Gnade. Meine Gnade soll nicht von dir weichen. Da steht eigentlich meine Bundestreue. Meine einseitige Zuwendung zu dir soll nicht aufhören. Glaub mir das, sagt Gott. Vertrau mir doch. Meine Gnade soll nicht von dir weichen. Wissen Sie, wir religiösen Menschen, wir haben so viele Ideen, was wir alles Gott bringen könnten, was wir alles für Gott tun könnten. Und das ist gut auch, dass wir uns fragen, wie wir ihm dienen können. Das ist ja richtig. Aber das kann nicht unser Verhältnis zu Gott tragen, sondern hier zeigt uns Gott: Du, das Entscheidende für mein Verhältnis zu dir ist meine Großzügigkeit zu dir. Ich will dich beschenken. Ich will dir Gnade geben. Und Gnade, das ist immer unverdient. Davon lebt unsere Beziehung zu Gott, dass Gott großzügig ist, dass er schenkt. Du willst mir ein Haus bauen? Pass auf, ich werde dir ein Haus bauen. Ich werde für dich sorgen. Neulich beim Vortrag im Siegerland sprach mich hinterher ein junger Mann an, und der sagte: Wissen Sie, ich bin 2009 Christ geworden. 2009 habe ich zu Jesus gefunden, habe ihn gebeten, die Herrschaft über mein Leben zu übernehmen und mir meine Schuld zu vergeben. Und wissen Sie, was ich erst begreifen musste? Ich musste erst begreifen, dass ich nur mit leeren Händen zu Jesus kommen kann. Ich musste erst begreifen, dass ich ihm nichts vorweisen kann, dass ich ihm nichts bieten kann, warum er mich annehmen müsste, sondern dass ich nur mit meinen leeren Händen zu ihm kommen kann, um seine Gnade zu erflehen. Und das habe ich getan, und da hat mir so geholfen die Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 3. Selig sind die geistlich Armen, selig sind die, die ihre ganze Bedürftigkeit vor diesem heiligen Gott erkennen und mit ihren leeren Händen zu ihm kommen und sagen: Herr, ich kann dir keine Religion vorweisen, ich kann dir keine Frömmigkeit vorweisen, ich kann dir kein gutes Leben vorweisen. Ich kann dir nur sagen, ich brauche dich, und bitte, Jesus, erbarme dich über mein Leben. Und das muss auch David lernen. Und daran, wie Gott mit David umgeht, zeigt Gott uns seine Großzügigkeit. Das ist so schön. Und dem David verspricht er nun ganz konkret ein Haus. Was ist damit gemeint? Das hebräische Wort, was hier steht, Haus, das kann einmal ein Gebäude sein mit Wänden und einem Dach. Aber das kann auch im übertragenen Sinne gemeint sein. Und so ist es hier gemeint, eine Dynastie. Menschen, die ihn umgeben und die ihm folgen. Eine Familie, eine Sammlung von Menschen, eine Dynastie, eine Familienlinie. Und genau das schenkt Gott dem David. Und er schenkt es ihm nicht nur um seiner selbst willen, sondern was Gott dem David schenkt, das soll zum Segen für ganz Israel werden. Und das ist interessant. Darum legen sich Gottes persönliche Wohltaten für David wie eine Klammer um Gottes Versprechen für Israel. Das ist wie ein Sandwich, das Versprechen für Israel. Das ist in Vers 10. Ich will dir einen Ort schaffen. Ich will für Israel sorgen, sagt Gott in Vers 10. Und in Vers 9 und in Vers 11, wie mit einer Klammer, die das Versprechen in Vers 10 wie quasi ein Sandwich umgibt, ist diese Zusage für Israel. Gott macht David stark, um Israel stark zu machen. Gott ist großzügig. Gott ist großzügig zu seinem König und Gott ist großzügig zu seinem Volk. Und schauen Sie, diese fürsorgliche Großzügigkeit betont Gott immer wieder. Gott sagt immer wieder, er will, dass sein Volk sicher wohnt, dass sein Volk geborgen ist, dass es keine Angst mehr zu haben braucht vor den Feinden von außen und von innen. Und dieses kommt in der Bibel immer, immer wieder vor. Zum Beispiel eben in dieser Stelle schon, wie wir gelesen hatten, Jeremia 29, Vers 11. Ich habe Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, dass ich dir gebe Zukunft und Hoffnung. Und dann sagt Gott in Jeremia 23, Vers 6 etwas ganz Ähnliches. Da sagt er, in seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel wird sicher wohnen. Israel wird sicher wohnen. Und ganz ähnlich lautet es dann in Jeremia 32, Vers 37. Es lohnt sich, diese Stellen alle nochmal nachzuschlagen. Da sagt Gott, siehe, ich will sie sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie in meinem gerechten Zorn und in meiner großen Entrüstung verstoßen habe. Und ich werde sie wieder an diesen Ort zurückführen und sie sicher wohnen lassen. Und genauso sagt er es in Jeremia 33, ein Kapitel danach, in Vers 16. In jenen Tagen wird Juda gerettet werden und Jerusalem sicher wohnen. Und ich könnte Ihnen noch viele andere Stellen aus dem Alten Testament nennen, die das bestätigen. Gott sagt, ich will dir Geborgenheit schenken, ich will dir Schutz schenken, ich will dir Sicherheit schenken, ich sorge für dich. Und diese Zusage von Gottes großzügiger Fürsorge, die ist in Israels Geschichte ganz eng verbunden mit diesem König David. Aber es geht nicht nur um diesen einen Mann. Es geht nicht nur um diese eine Familie, die Davids Familie. Es geht nicht nur um diese eine Generation. Es geht nicht nur um dieses eine Volk Israel, sondern Gott hat mehr vor. Viel, viel, viel mehr. Und darum zeigt Gott uns hier noch einen dritten Wesenszug von sich selbst. Einen dritten Wesenszug nach seiner Nähe und seiner Großzügigkeit. Und damit kommen wir zum eigentlichen Höhepunkt dieses Textes. Und das Dritte, was Gott uns hier zeigt, ist seine Treue. Seine Treue. Wir lesen in den Versen 11 am Ende bis zum Schluss, bis Vers 16. Vers 11 bis Vers 16. So verkündigt dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird, und ich werde sein Königtum befestigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. Wenn er eine Missetat begeht, will ich ihn mit Menschenruten züchtigen und mit Schlägen der Menschenkinder strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul weichen ließ, den ich vor dir beseitigt habe, also der vorherige König, sondern dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig feststehen. Treue, Gottes Treue. Treue hat es immer mit Zukunft zu tun. Und man kann sich vorstellen, dass David völlig geschockt und überwältigt auf diese Zusage Gottes reagiert hat. Und das werden Sie auch sehen, wenn Sie dann zu Hause ab Vers 17 weiterlesen, dass David sagt, wer bin ich, dass du mir das versprichst? Er hat völlig geschockt und völlig überwältigt auf diese Zusage Gottes reagiert, obwohl er sich des vollen Umfangs, was das alles bedeutete, sicherlich noch gar nicht bewusst war. Was Gott dem David hier in die Hand drückt, das ist ein Dauerabonnement auf seine Treue. Gott drückt dem David hier ein Dauerabonnement auf seine Treue in die Hand. Er sagt, meine Verheißung für dich und für dein Haus bleibt absolut unzerstörbar. Sie kann nicht aufgelöst werden. Und das gilt nicht nur für die nächste Generation. In der nächsten Generation wird ja Salomo kommen. Und um Salomo geht's ja dann in den Versen 12 bis 14. Wenn dein Tag erfüllt und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir wecken, der aus deinem Leib kommen wird, und ich werde dein Königtum befestigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen. Das hat Salomo ja dann gemacht. Er hat den Tempel gebaut. Und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein. Er soll mein Sohn sein. Wenn er eine Missetat aber begeht, will ich ihn mit Menschenruten züchtigen und mit Schlägen der Menschenkinder. Also, Sie merken, was hier durchklingt. Ja, Salomo hat ja dann tatsächlich den Tempel gebaut. Der Sohn Davids. Aber Gott deutet schon an, dass auch in der nächsten Generation was passiert mit Schuld. Und wir wissen, dass Salomo durch seinen Götzendienst, den er dann am Ende betrieb, viel Schuld auf sich geladen hat. Und Nathan deutet das hier schon an. Ja, es kann auch Schuld passieren in den nächsten Generationen. Und das haben wir an vielen Königen gesehen, die auf David folgten, eigentlich an den meisten. Aber Gott garantiert, die Davidsfamilie wird niemals das gleiche Schicksal erleiden wie die Saulsfamilie. Darum geht es hier. Saul wurde ja ausgetauscht gegen David und Gott sagt, das wird nicht noch einmal passieren. Dein Faden wird halten. Deine Linie David wird bleiben. Und selbst wenn dein Sohn Salomo in schwere Schuld fallen wird, ich werde zu deiner Linie, zu deiner Dynastie stehen. Das ist kein Persilschein für Salomo. Wahrlich nicht. Aber meine Gnade, das heißt, meine Bundestreue wird nicht von ihm weichen, wie sie von Saul gewichen ist. Also selbst wenn Salomo schwere Schuld auf sich laden sollte, und er wird ja dann schwere Schuld auf sich laden, dann werde ich doch meinen Bund mit deinem Familienzusammenhang niemals auflösen. Ich werde die Davids-Dynastie nie mehr beseitigen und niemals ablösen. Wenn er sich von mir abwendet, wird er persönlich die Konsequenzen dafür zu tragen haben, der Salomo, das ist richtig. Aber David, es wird nicht passieren, dass der Faden reißt, sondern Vers 16 gilt, und unterstreichen Sie sich den dick und rot, dein Haus und dein Königtum sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht und dein Thron soll auf ewig feststehen. Und auf ewig, das meint wirklich auf ewig. Vers 13, dein Thron wird ewig sein. Vers 16, dein Königreich wird ewig sein. Vers 16, nochmal, dein Thron wird ewig sein. Das heißt nicht unbedingt ununterbrochen. Das heißt es nicht. Das heißt nicht ununterbrochen und in jeder Epoche der Geschichte. Aber auf ewig, das bedeutet, dein Königreich wird sich durchsetzen. Gegen alle Unterbrechungen, gegen alle Widerstände. Dein Königreich, David, wird sich durchsetzen. Und am Ende wird es in alle Ewigkeit bestehen. Am Ende wird dein Königreich den Sieg über die Geschichte davontragen. Am Ende wird ein davidischer König über die Geschichte triumphieren. Dein Thron wird in Ewigkeit, David, von einem König eingenommen werden, der aus deiner Dynastie stammt, der aus deiner Familie stammt. Denn ich, Gott, bürge dafür. Es ist mein Gnadenbund. Es ist meine Chesed, wie es der hebräische Begriff an dieser Stelle sagt. Und dafür trete ich ein, Gottes ewige Treue. Es gibt ein modernes Musical über David. Da sagt Nathan durch Gott, David, du bist der Anfang. Du bist der Anfang, am Ende siegt mein Licht. Über Nacht und Tod und Sünde, über Nacht und Tod und Sünde, sei getrost und zweifle nicht. David, du bist der Anfang. Am Ende siegt mein Licht. Das heißt auf ewig. Das heißt auf ewig. Und damit zeigt Gott uns hier diesen dritten Wesenzug von sich selbst. Damit zeigt Gott dir seine Treue, seine unverbrüchliche, seine unzerstörbare Treue. Die zeigt er dir und mir an dieser Stelle ganz persönlich. Und diese göttliche Treue, wissen Sie, die ist so stark, dass sie allem standhält, was menschliche Treue früher oder später scheitern lässt. Und das zeigt uns dieser Text noch. Gottes Treue ist stärker als der Tod. Das sehen wir in den Versen 12 und 13. Da sagt er, wenn deine Tage erfüllt sind und du bei den Vätern liegst, also wenn du gestorben bist, so will ich nicht nur dich selbst auferwecken, das hatte Gott dem David auch gesagt, sondern ich will deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird, und ich werde sein Königtum befestigen, auch nach deinem Tod. Der wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig bestätigen. Das heißt, Gottes Treue ist stärker als der Tod. Und Gottes Treue ist nicht nur stärker als der Tod, sondern Gottes Treue ist auch stärker als die Schuld. Stärker als die Sünde. Sehen Sie Verse 14 bis 15. Das war ja Salomo. Ich will sein Vater sein, er soll mein Sohn sein. Aber wenn er eine Missetat begeht, dann will ich ihn mit Menschenruten züchtigen und mit Schlägen der Menschenkinder. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie habe von Saul weichen lassen. Meine Gnade, meine Treue ist nicht nur stärker als der Tod, sondern meine Treue ist stärker als die Schuld. Und Gott sagt, meine Treue ist stärker als die Zeit, als die Vergänglichkeit. Und das ist Vers 16. Dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig feststehen. Wissen Sie, die Zeit hat brutale Macht. Und die Zeit exekutiert ihre Macht als Vergänglichkeit. Die Zeit ist brutal in ihrer Macht. Und das beweist eine Aufschrift auf einer Uhr, auf der man den Satz fand, omnes vulnerant ultima necat. Alle Stunden, die diese Uhr zeigt, verletzen dich, aber die letzte tötet dich. Omnes vulnerant ultima necat. Und ich weiß, als ich ein Teenager war, da gab es einen Schlager, der hieß, die Zeit macht nur vor dem Teufel halt. Die Zeit macht nur vor dem Teufel halt. Die Zeit ist stärker als alle menschliche Treue. Die Zeit ist stärker als alle menschliche Liebe. Aber Gott sagt, nein, meine Treue ist stärker. Ewig, ewig soll dein Haus und dein Königtum Bestand haben. Und Vers 16 bricht diese Schranke der Vergänglichkeit, diese Schranke der Zeit einfach auf, hebt sie auf, als ob sie schwerelos wäre, diese massive Schranke. Gottes Treue setzt sich darüber hinweg. Gottes Treue setzt sich darüber hinweg, weil sie stärker ist. Und Gottes Treue triumphiert über den Tod, über die Schuld und über die Zeit. Und das sehen wir hier in den Versen 12 und 13, 14 und 15 und Vers 16. Was für ein dichter Text. Und sehen Sie, Gott hat uns das so gegeben, damit wir es studieren und damit wir uns darüber freuen und damit wir ihn damit umso besser kennenlernen und ihn und sein Wesen in seinem Wort finden. Dann ist das nicht einfach nur so eine menschliche Vorstellung über Gott, sondern er offenbart sich in diesem Wort, damit wir genau wissen dürfen, so ist er. So ist seine Nähe, so ist seine Großzügigkeit, so ist seine Treue. Und diesen Triumph Gottes über den Tod, über die Schuld und über die Zeit hat Händel wunderbar besungen in seinem Messias. Und die meisten von uns werden das kennen am Ende des zweiten Teiles, das große Halleluja, wo es dann heißt, das ist eigentlich ein Zitat aus Offenbarung 11, Halleluja, denn der Herr, der allmächtige Gott, herrschet. Im englischen Original klingt es natürlich noch viel schöner. Das Königreich dieser Welt ist zum Königreich unseres Herrn und seines Christus geworden. Und er wird regieren auf immer und ewig. König der Könige, Herr aller Herren. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Das ist das große, wuchtige Halleluja von Händel. Und das ist der triumphale Ton, der durch diese Verse klingt. Und darum, wenn Sie verstehen wollen, welcher Ton hier durch 2. Samuel 7 sich hindurchzieht, müssen Sie das Halleluja von Händel hören. Das ist der Ton. Das ist die Gewissheit. Das genau ist der Triumph. Und noch etwas Interessantes. Das gilt nicht nur für die große Geschichte, sondern das gilt ganz genau für mein kleines Leben. Und das war mir noch nie so aufgefallen, aber es ist einfach genial verknüpft, was nach dem großen Halleluja kommt, nach dem zweiten Teil. Wissen Sie, was nach dem Halleluja kommt im Messias? Als nächstes Stück. Das Halleluja ist der große Chor. Und dann folgt eine Arie. Und in dieser Arie singt eine Einzelstimme, ich weiß, dass mein Erlöser
lebt.
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dass er am jüngsten Tag auf der Erde stehen wird. Und wenn auch Würmer diesen Körper zerstören, werde ich in meinem Fleische Gott sehen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, der Erstgeborene jener, welche entschlafen sind. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wie genial. Beim großen Halleluja, 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 in diesem großen Chor kann ich nur mitsingen. Kannst du nur mitsingen, wenn du deinen Erlöser kennst. Die Nummer 39 im Messias ist nur dann für dich Realität, wenn die Arie Nummer 40 auch Realität ist. Wenn du das persönlich sagen kannst, weil du dich ihm als deinem Erlöser anvertraut hast. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dann kannst du jubelnd in diesem Chor des großen Halleluja mit einstimmen, weil du weißt, er, der heilige Gott, behält das letzte Wort. Und er legt sich fest. Er legt sich fest mit seinem Wort auf diese Davidslinie. In Ewigkeit, sagt er, David, aus deinem Haus. Und so ist es auch gekommen. Wohlgemerkt, auf ewig, das heißt nicht ununterbrochen. Derselbe Gott hat ja später auch angekündigt, Israel wird zwischendurch vertrieben werden. Das hat er ja gesagt. Aber sie werden immer wieder zurückkehren in ihr Land unter der Treue Gottes. Und so war es. Die Davids-Dynastie war nicht ständig Herr im eigenen Land. Nach Salomos Tod ist erst das große Nordreich weggebrochen. Und das war 940 etwa. Und mit der babylonischen Gefangenschaft kamen auch Juda unter Fremdherrschaft. Das war 587 vor Christus. Dann war auch das Südreich nicht mehr unter dem Thron Davids. Tja, und danach haben die Daviden nie wieder die vollständige Kontrolle über das Land bekommen. Das muss man ganz klar sagen. Zur Zeit Jesu, 600 Jahre danach, saßen wer auf dem Thron? Die Römer. Die Römer saßen scheinbar auf dem Thron Davids. Aber ein Faden war niemals gerissen. Die Davids-Familie hat immer überlebt. Trotz Exils, trotz Fremdherrschaft, trotz Feindschaft, trotz Pogromen. Die Davids-Familie hat immer überlebt. Und darum beginnt Matthäus sein Evangelium 1000 Jahre nach David. Und er kann das auch belegen mit dem Stammbaum Jesu. Und Matthäus weist nach, und er hat gute Quellen dafür, das Alte Testament und andere jüdische Stammbäume. Er weist nach, Epoche für Epoche, dass Jesus ein Nachkomme aus dem Davidsstamm ist. Damit beginnt Matthäus sein Evangelium. Und Lukas führt den gleichen Beweis in Lukas 3. Auch er weist nach, dass Jesus ein Nachkomme aus dem Stamm Davids ist. Das ist doch kein Zufall. Matthäus führt den Nachweis für Josef, den Adoptivvater. Denn über den Adoptivvater kommt der rechtliche Königstitel. Und Lukas führt den Nachweis für Maria, die leibliche Mutter. Und Maria garantiert gewissermaßen die leibliche Verwandtschaft mit dem Davidshaus. Und als Gottes Bote dann zu der schwangeren Maria kommt, da verkündet er ihr nochmal dieselbe Botschaft. Und diese Botschaft lautet: Maria, der Faden hat gehalten. Maria, der Faden ist nicht gerissen. Lukas 1, Vers 32, der wird ein Sohn des Höchsten genannt werden. Das sagt der Engel zu der schwangeren Maria, die darüber unterrichtet wird, dass sie bald den Sohn Gottes gebären wird. Und dann heißt es: und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Das heißt, Maria, du musst keine Sorge haben, der Faden hat gehalten, der Faden ist nicht gerissen. Und damit ist bewiesen, dass unser Vers 16, 2. Samuel 7, Vers 16, kein Märchen war, keine Illusion, keine religiöse Traumtänzerei, keine Hoffnung eines Propheten, sondern Realität. Dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Und dein Thron soll ewig feststehen. Und der Bote kommt zu Maria und sagt: so, jetzt ist es soweit. Maria, der Faden hat gehalten. Der Faden hat gehalten, 1000 Jahre nach David, Gottes Treue triumphiert, Gottes Großzügigkeit triumphiert, Gottes Nähe triumphiert. Und das ist nicht beschränkt auf David, das ist nicht beschränkt auf seine Generation, das ist nicht beschränkt auf das Volk Israel, sondern diese Treue Gottes, diese Großzügigkeit Gottes und diese Nähe Gottes, die sind angekommen bei uns. Die sind angekommen bei dir, in dem vollkommenen Davidsohn. Er ist zu dir gekommen. Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist jetzt da. Er will dir begegnen. Er, der alle Verheißungen erfüllen wird. Wohlgemerkt, alle göttlichen Verheißungen. Das heißt nicht alle menschlichen Erwartungen. Alle göttlichen Verheißungen, aber nicht alle menschlichen Erwartungen. Wäre es danach gegangen, dann hätte Jesus die Römer damals schon sofort aus dem Land herausgeworfen. Das waren die menschlichen Erwartungen an den Davidssohn. Und deswegen haben so viele ihn erst begeistert begrüßt und ihn dann fanatisch verfolgt. Aber Gott hatte einen anderen Plan. Gott hatte einen anderen Plan für seinen König. Und dieser Plan sah vor, dass dieser König zuerst noch eine andere Macht unterwerfen müsste. Eine Macht, wogegen die Römer ein Papiertiger waren und das römische Weltreich ein Pappkamerad. Welche Macht müsste zuerst unterworfen werden? Die Macht des Todes, die Macht der Sünde, die Macht der Vergänglichkeit. Was hätte es den Israeliten geholfen, wenn Jesus die Römer gleich vertrieben hätte, aber der Tod, die Sünde und die Vergänglichkeit geblieben wären? Es hätte dem Einzelnen nichts geholfen. Und diesen Feind hat der König zuerst besiegt und er hat es geschafft. Er hat die Macht der Sünde gebrochen durch sein Kreuz. Er hat die Macht der Schuld, die dich von Gott trennt und die dich auf ewig in die Hölle werfen würde, besiegt dadurch, dass er gestorben ist, um für meine Schuld die Strafe auf sich zu nehmen. Er hat die Macht der Sünde gebrochen. Und er hat die Macht des Todes gebrochen. Und er hat die Macht der Zeit gebrochen, indem er auferstanden ist von den Toten. Er hat all das nachvollzogen. Die Macht des Todes, die Macht der Schuld, die Macht der Zeit, das hat Jesus alles besiegt, alles unterworfen durch sein Kreuz und durch seine Auferstehung. Und darum hatten die Römer recht, als sie über diesem Schandpfahl, an dem Jesus für uns starb, an dem das alles passierte, plakatiert haben, um wen es hier geht. Und wissen Sie, was über dem Kreuz stand? Jesus von Nazareth, der König der Juden. Jesus von Nazareth, der König der Juden. Worauf warten Sie in dieser Adventszeit? Der König hat selber gesagt, dass er einmal wiederkommen wird, sichtbar, in Macht und Herrlichkeit. Er hat gesagt, dass er einmal wiederkommen wird, um dann seinen Davidsthron aufzurichten. Und dann wird hier in dieser Welt all das geschehen, was die Bibel mit dem tausendjährigen Reich beschreibt. Er wird wiederkommen. Nun, ob wir das noch auf dieser Erde miterleben, ob wir da noch hier sind, das ist gar nicht entscheidend. Sondern entscheidend ist, dass unser Leben heute schon diesem König gehört. Darauf kommt es an, dass dein Leben heute schon diesem König gehört. Und darum habe ich mich so gefreut, als ich vor wenigen Tagen die Meldung von einem anderen König las. Also genauer gesagt war es ein Königssohn, nämlich der Prinz, einer der Prinzen aus Kuwait, aus der dortigen königlichen Familie, Prinz Abdallah al-Sabah. Und von diesem Prinz Abdallah al-Sabah wird berichtet, und er hat das selbst durch eine Audiobotschaft mitgeteilt, Anfang letzten Jahres, 2012, dass er Christ geworden ist, dass er sich vom Islam abgekehrt hat, dass er Jesus Christus als seinen Herrn und König gefunden hat durch die Bibel. Die iranische christliche Nachrichtenagentur hat das recherchiert und mitgeteilt. Und es ist klar, für Abdallah al-Sabah bedeutet das, wenn die Scharia gilt, und die Scharia gilt in Kuwait, wer immer die islamische Religion wechselt, den tötet, heißt es dort. Und als Abdallah al-Sabah Christ wurde, als er zu Jesus betete, als er sein Leben ihm anvertraute und das dann auch mitteilte als Audiobotschaft. Da hat er auf dieser Audiobotschaft Folgendes gesagt: Ich bin glücklich mit meiner Entscheidung, weil die Wahrheit der Bibel mich auf den rechten Weg geführt hat. Und er hat hinzugefügt, wenn sie mich deswegen töten, dann werde ich vor Jesus Christus erscheinen und ich werde für ewig bei Jesus Christus sein. So im Jahr 2012, ein Prinz aus Kuwait kommt heraus aus dem Islam, findet Jesus, ein angehender König, sagt, mein Leben gehört dem wahren König Jesus Christus. Entscheidend ist nicht, ob ich hier in Kuwait noch ein paar Jahrzehnte länger in Wohlstand und Macht verbringen kann, sondern entscheidend ist, dass ich in der Ewigkeit bei meinem König ankomme und zu ihm gehören darf. Und darum ist auch für uns entscheidend, dass wir diese Frage geklärt haben. Und dafür bietet uns diese Adventszeit eine große Chance. Und diese Frage lautet, gehört dein Leben dem König? Gehörst du dem König? Hast du dich diesem König unterworfen? Hast du diesem König die Verfügungsgewalt über dein Leben zugestanden? Hast du zugegeben, dass du diesen König brauchst? Und hast du ihm schon einmal von ganzem Herzen gedankt für seine Nähe, für seine Großzügigkeit, für seine unzerstörbare Treue? Denn wenn du ihm gehörst, dann hast du die Garantie dafür, dass du auf ewig in seinem Reich dabei bist. Und dann darfst du mitsingen, wenn wir einmal um seinen Thron versammelt sind und wenn wir dann ein Loblied singen werden, wogegen Händels gewaltiges Halleluja nur ein kleiner, leiser Anfang ist. Halleluja, denn der Herr, der allmächtige Gott herrschet. Das Königreich dieser Welt ist zum Königreich unseres Herrn und seines Christus geworden. Und er wird regieren auf immer und ewig. König der Könige, Herr aller Herren. Halleluja, Halleluja. Amen.